Willkommen in der Sendereihe Philosophische Brocken. Mein Name ist Hakan Gürses, Lehrbeauftragter im Institut für Philosophie der Universität Wien. Die heutige Sendung, die wir live im Studio gestalten, trägt den Titel Interkulturell, auch nächstes Jahr. Mein Gast ist Sabine Eid von der Donau-Universität Krems. Hallo Sabine.
Hallo Hakan.
Sabine Eid ist vom Studium her Juristin. Sie ist derzeit wissenschaftliche Mitarbeiterin eben an der Donau-Universität Krems, Fachbereich Interkulturelle Studien. Sie war zwischen 2002 und 2006 Koordinatorin des Universitätslehrgangs Interkulturelle Kompetenzen, MA. Davor hat sie als Trainerin und Beraterin in der Erwachsenenbildung gearbeitet, war auch Büroleiterin und Juristin im Wiener Landtag und Gemeinderat. Sabine Eid hat zwischen 1994 und 1997 auch als Beraterin von Projekten für politische Bildung, Demokratieförderung und Gender gearbeitet in Westafrika, in Benin, im Auftrag des Deutschen Entwicklungsdienstes. Über diese Tätigkeit wirst du uns später einiges erzählen, Sabine.
Gerne, ja.
Darüber werden wir dann im Detail reden. Wir werden jetzt natürlich nicht so tun, als seien wir uns jetzt das erste Mal im Studio begegnet sozusagen. Wir kennen einander seit einigen Jahren und kooperieren auch im Rahmen dieses thematischen Bereichs, über den wir heute sprechen wollen. Und ja, da kooperieren wir relativ oft und relativ eng miteinander. Ich möchte auch in diesem Zusammenhang einen Text ankündigen, den wir auch zusammen geschrieben haben, der demnächst auch erscheint im November. Der Text heißt Politische Sprache der kulturellen Pluralität, Herausforderungen in einer interkulturell orientierte politische Bildung. Das wird ein Jubiläumsband sein zu 25 Jahre Universitätslehrgang Politische Bildung, herausgegeben von Cornelia Klepp und Daniela Ribic. Ja, also wir haben so persönlich biografisch begonnen. Da möchte ich dann gleich auch überleiten. Ich finde es immer gut, wenn man, gerade wenn es um die Frage der Interkulturalität geht, ein wenig die Geschichte sozusagen dessen erzählt, wie man selbst mit diesen Fragen in Kontakt gekommen ist, weil meistens steckt eine sehr biografische Geschichte dahinter.
Hakan, vielen Dank für die Einladung zu diesem interkulturellen Philosophieren. Wir tun das ja oft und gern, normalerweise vielleicht im Kaffeehaus oder an der Uni, zum ersten Mal jetzt in einem Radiostudio. Und ich sehe das genauso wie du. Also du hast mich vorgestellt mit einer beruflichen Biografie und ich würde mal sagen, die interkulturelle Biografie beginnt eigentlich schon viel früher oder hat schon viel früher begonnen. Die Motive oder die Art auch, warum ich mich mit diesem Thema überhaupt beschäftige, hat natürlich was mit der persönlichen Geschichte zu tun. Ja, und die hat eigentlich recht früh begonnen. Ich habe so meine ersten wirklich intensiven Kontakte mit einer anderen Kultur, Sprache, mit einem anderen Land, mit Italien gehabt.
Mhm.
Ja, ich bin seit vielleicht 6 oder 7 Jahre war mit meinen Eltern jedes Jahr manchmal mehrmals nach Italien gefahren.
Auch ein österreichisches Schicksal sozusagen.
Vielleicht, ja. Genau. Ja. Immer an den gleichen Ort. Was dann passiert ist, ist vielleicht auch klassisch. Also wenn man als Jugendlicher oder als Mädchen, österreichisches Mädchen, dann in der Pubertät nach Italien fährt, dann muss das passieren, was da passieren muss. Man verliebt sich. Ja? Und das hat natürlich die Motivation, mich mit dem Land, mit der Sprache auseinanderzusetzen, sehr intensiviert. Also ich bin da einfach eingetaucht in das Lebensgefühl, in das italienische Lebensgefühl, in die Sprache. Ich konnte mit dieser Sprache auch ein anderer Mensch sein, was ich sehr genossen habe. Da gab es also eine schöne Zeit mit viel Sehnsucht nach der Fremde, nach dem Woanderssein. Das war vielleicht der Anfang und der trägt auch irgendwie noch immer. Dann bin ich aber doch sozusagen nicht diesem Wunsch oder dieser Sehnsucht nachgegangen, sondern bin dann ganz vernünftig nicht ausgewandert, habe nicht Sprachen studiert, sondern bin ganz vernünftig in Wien an die Uni gegangen und habe dort Jus studiert.
Mhm.
Also eigentlich ein ziemliches Kontrastprogramm, ein sachlich analytisches, was aber doch auch damit zu tun hatte, dass ich irgendwo auch verstehen wollte, wie sozusagen ein System, wie ein Land, ja, wie das funktioniert, was da für Regeln gelten.
Mhm.
Ja. auch da gab es Berührungspunkte und so interkulturelle Aha-Erlebnisse. Es ist also so auch zum Beispiel aus der Rechtsgeschichte klar geworden, dass also ein Rechtssystem natürlich aus einem ganz bestimmten historischen, kulturellen Kontext entstanden ist. Und das ist eben ein spezifischer hier in Österreich und vielleicht ein ganz anderer in anderen Ländern. Also so Grunddinge wie zum Beispiel eine Verfassung, die sozusagen das höchste Gut und die höchsten Regeln sind in unserem Land ganz anders gewachsen und haben dadurch auch ganz andere Formen und einen ganz anderen Umgang als zum Beispiel in England oder in Vereinigten Staaten.
Also sozusagen auch vermeintlich interkulturelle Unterschiede sind doch sehr stark auch interkulturelle Unterschiede.
Richtig.
Durchaus. Auch in einem sehr struktural, sagen wir, verfassten Bereich wie Recht.
Nicht? Richtig. Also, ja. Man nimmt ja Recht als so was sehr Festes, Gegebenes und sehr Gültiges, sehr Allgemeingültiges an, so meine ich das. Ja, dann bin ich aber doch nicht nur in Österreich geblieben, sondern nach einer Phase, wie du schon gesagt hast, der Berufstätigkeit bin ich dann doch ausgewandert in den Süden. Dann war es aber nicht Italien, sondern noch weiter südlich. Es wurde Afrika.
Also sagen der politische Süden.
Der politische Süden, ja. Ich bin 1994 bin ich in ein Projekt der Entwicklungszusammenarbeit gegangen, nach Benin, Westafrika. Das ist ein kleines Land zwischen Nigeria und Togo an der Küste. Und ich habe dort also schon angeknüpft auch an die Arbeit im politischen Bereich, die juristische Arbeit, und war in einem Projekt für politische Bildung und Demokratieförderung tätig, 3,5 Jahre. Darüber hast du schon gesagt, werden wir dann vielleicht später noch ein bisschen im Detail reden. Was jetzt so die interkulturelle Erfahrung anbelangt, war es eine sehr, eine umwälzende, eine sehr intensive. Es hat meine Welt auf den Kopf gestellt, es hat mich selber sozusagen einmal komplett durchgebeutelt, durchgerüttelt, mein Weltbild auseinandergenommen, und ich musste sozusagen dann auch langsam wieder erst zusammenbauen. Das war eine sehr intensive, aber auch eine sehr schöne Zeit, und ich habe das Glück gehabt, dass ich da viel Unterstützung bekommen habe von meinen Kollegen.
Ja. Wie kam es dann zum Lehrgang an der Donau-Universität Krems, also zum Lehrgang interkulturelle Kompetenzen? Wie war dieser Weg?
Ja, ich habe noch in Benin, aber ganz zum Schluss dieser Jahre dort zu tun bekommen oder gehört, dass ein Seminar zum interkulturellen Management angeboten wurde.
Also das war schon
vor mir. Es wurden da für Mitarbeiter der GTZ, also einer deutschen Organisation, wurde ein Trainer eingeladen. Diese Mitarbeiter waren im Projektmanagement tätig und die haben ein Angebot bekommen, da ein Seminar zum interkulturellen Management zu machen. Und ich habe zufällig diese Unterlagen in die Hand bekommen und habe das gelesen und habe einfach so viel wiedergefunden von dem, was ich mir selbst in dieser ganzen Zeit gedacht habe über die Kulturen, über die Rolle von Kultur, auch über Unterschiede im Denken, im Handeln, im Kommunizieren und so weiter. Und ich habe mir gedacht, das ist ja unglaublich, sozusagen, da gibt es was, da gibt es Theorie dazu, da gibt es Bücher dazu, da gibt es Leute, die das unterrichten. Und das war eine sehr, sehr große Motivation für mich, mich mit diesem Bereich zu beschäftigen. Das habe ich dann auch getan. Ich habe mir versucht, das auszuforschen, was es da in diesem Bereich auch gibt, auch welche Weiterbildungsmöglichkeiten es in diesem Bereich gibt. Und da gab es in Österreich noch nicht viel. Es war aber an der Donau-Uni bereits ein Lehrgang zum interkulturellen Management. Ich war dann also noch so im Bereich der Ich war selbst als Trainerin tätig, dann, als ich zurückgekommen bin, und mein Wunsch war es, oder mein Ziel war es dann, die Trainertätigkeit eben im interkulturellen Bereich auszuüben. Und bin dann in Kontakt getreten mit der Donau-Universität und mit meiner Kollegin dort, die dort begonnen hat, diesen Bereich aufzubauen. Und wir sind so zusammengekommen. Es gab dann auch eine Stelle dort zum Aufbau dieses Studiengangs interkulturelle Kompetenzen. Das war 2002, und diesen Studiengang, also einen Masterstudiengang, gibt es seit 2002. Der ist jetzt im sechsten Jahrgang. Ja. Das war schon ein etabliertes Programm mittlerweile.
Mhm. Über die Konzeption, über das Inhaltliche dort beim Lehrgang, wie es am Anfang war, wie es heute ist, kommen wir vielleicht noch zu sprechen. Wir machen immer so kleine Musikpausen in dieser Sendung. Und du hast diesmal die Musik mitgebracht, nämlich alle Stücke, die wir hier spielen werden. Magst du das erste vielleicht kurz ankündigen, was es sein wird?
Ja, also ich habe das erste gerne ausgewählt. Ich habe natürlich ein italienisches Stück ausgewählt.
Das passt zur Geschichte.
Passend zur Geschichte. Und das ist auch ein Klassiker. Mhm. Kennen sicher alle, Azzurro. Nicht ganz klassisch vorgetragen vom Adriano Celentano, sondern vom Paolo Conte. Aha. Auf einer Live-CD, die heißt Tournee.
Sehr schön, danke.
Schneller machen.
Das passt schon. Das passt schon.
Gefühl.
Das passt alles. Das passt schon, passt schon. Passt super. Mhm. Das hat so einen Tango-Touch. Komisch. Alle Nummern fast, die du mitgebracht hast.
Cerco l'estate tutto l'anno e all'improvviso eccola qua. Lei è partita per le spiagge e sono solo qua su città. Sento fischiare sopra i tetti un aeroplano che se ne va. Azzurro, il pomeriggio è troppo azzurro e lungo per me. Mi accorgo di non avere più risorse senza di te. E allora io quasi quasi prendo il treno e vengo da te. Ma il treno dei desideri nei miei pensieri all'incontrario va. Sembra quando ero all'oratorio con tanto sole tanti anni fa. Quelle domeniche da solo in un cortile a passeggiare. Ora mi annoio più di allora, neanche un prete per chiacchierare. Azzurro, il pomeriggio è troppo azzurro e lungo per me. Mi accorgo di non avere più risorse senza di te. E allora io quasi quasi...
Es spielt jetzt noch 2 Minuten und 2 Sekunden. Soll ich es vielleicht ein bisschen früher runterfäden oder...
Ja, vielleicht halbe Minute vorher oder so.
Okay, 30 Sekunden vorher mache ich es rund. Okay.
Cerco un po' d'Africa in giardino. Trollo Leandro e il Baobab. Come facevo da bambino, ma qui c'è gente, non si può più. Stanno innaffiando le tue rose, non c'è il leone, chissà dov'è. Azzurro, il pomeriggio è troppo azzurro e lungo per me. Mi accorgo di non avere più risorse senza di te. E allora io quasi quasi prendo il treno e vengo da te. Ma il treno dei desideri nei miei pensieri all'incontrario va.
Ja, wir haben über diesen Lehrgang an der Donau-Universität Krems gesprochen, ein wenig interkulturelle Kompetenzen, eine Art Weiterbildungslehrgang, eine Art Postgraduate-Lehrgang. Der ist einer der wenigen, glaube ich, in Österreich. Es gibt insgesamt 2 oder wie viele?
Also in diesem Angebot als postgraduales berufsbegleitendes Angebot gibt es 2. Mhm. Einen Masterstudiengang derzeit bei uns und einen akademischen Universitätslehrgang in Salzburg, der aber jetzt auch ausgebaut wird zu einem Master.
Was war am Anfang, wie du begonnen hast, diesen Lehrgang zu koordinieren, auch inhaltlich zu koordinieren, die Referentinnen und Referenten einzuladen, die Module zu entwerfen. Was war damals das Konzept und wenn du das heute weitergeführt hättest, gäbe es da einen Unterschied zu damals? Was hat dich damals geleitet? Ich meine, das war sicher ein Sprung ins kalte Wasser, zumal es in Österreich keine Vorbilder gab. Und also was für ein Konzept war es?
Ja, es gab damals noch relativ wenig. Es gab relativ wenig Überblicksliteratur. Wie schon gesagt, die Theorie, die es dazu gab, kam aus dem Bereich interkulturelle Kommunikation, interkulturelles Management. Und wir hatten damals schon das Gefühl, dass uns das zu wenig ist. Mhm. Dass das im Kontext von Wirtschaftstrainings und Seminaren passend ist. Aber dass wir einen breiteren Blick brauchen auf das Thema. Es war auch damals schon klar, dass im sozialen Bereich, im Bereich Migration und Integration auch Bedarf und auch Know-how und Wissen zum Thema interkulturellen Zusammenleben, mhm, Leben und Kooperation besteht. Und unser Ziel war es, sozusagen einen breiten Überblick zu geben über die verschiedenen Anwendungsfelder von oder Herausforderungsfelder von Interkulturalität. Mhm. Also nicht nur Wirtschaft, Management, aber auch Kultur, Entwicklungszusammenarbeit, Sprachen, mhm, Unterricht, mhm, Bildung und eben Soziales. Ja, das war das Konzept und dieses Konzept war folglich auch klarerweise eben ein interdisziplinär orientiertes. Das heißt, wir haben in den verschiedenen Disziplinen geschaut, wer trägt bei zum Verständnis von Interkulturalität, wer kann dazu aus verschiedenen Perspektiven Beiträge liefern. Mhm.
Das heißt, es waren von Anfang an eigentlich diese zwei Komponenten, die heute zumindest dem Diskurs über Interkulturalität und natürlich auch diesen ganzen interkulturellen Bildungsangeboten etc. Innewohnen. Nämlich, ich würde sagen, einerseits so eine nationale Komponente, andererseits eine internationale vom Verwendungsbereich her. Richtig. Das heißt, Auslandsdienste, Leute, die eher in, sagen wir, multinationalen Konzernen arbeiten und so weiter, das wäre so eher der internationale Teil. Und der Nationale ist natürlich in den letzten, sagen wir, Jahren oder in dem letzten Jahrzehnt stark natürlich durch die ganzen Kulturdebatten, die aus der Migrationsgesellschaft resultieren, doch wieder populär geworden, interessant geworden.
Genau, und das sind auch so theoretisch die zwei Stränge, in denen Theorie gebildet wurde zu dem Thema, also aus dem Bereich Ausbildung von Expatriates und aus dem Bereich Auslandsentsendungen ist dieser ganze Bereich interkulturelle Kommunikationstheorie entstanden, bereits in Amerika in den 50er Jahren. Der Begründer, damals sozusagen als Begründer gilt Edward Hall, ein Anthropologe, der damals die Aufgabe hatte, für ein Institut der amerikanischen Regierung Expertinnen und Experten auszubilden, die ins Ausland gingen. Und er hat dann geschaut, wie ist denn das praktisch möglich? Man kann denen ja jetzt nicht irgendwelche ethnografische Literatur anbieten, sondern es braucht etwas Praktischeres. Man muss also das übersetzen. Das ist der eine Strang, aus dem ist so eine Form entstanden, wie Kulturen beschrieben werden können in Form von Dimensionen. Mhm. Also was beschäftigt sozusagen jede Kultur, wie zum Beispiel der Umgang mit der Zeit oder bestimmte Kommunikationsformen. Daraus ist dieser ganze Bereich interkulturelle Kommunikationstheorie, interkulturelles Management entstanden. Und der zweite theoretische Strang, so wie du sagst, kommt aus der Beschäftigung mit der Migrationsgesellschaft und vor allem aus der Pädagogik, ja, aus den 70er Jahren, als es sozusagen bewusst wurde, wir haben hier auch in den Schulen zugewanderte Kinder und die Frage war, wie gehen wir damals um? Das war damals die sogenannte Ausländerpädagogik und so der Gedanke, wie können wir die Defizite, sprachlichen Defizite zum Beispiel, dieser Schülerinnen aufheben, was können wir da tun? Daraus hat sich der Bereich interkulturelle Pädagogik und interkulturelle Bildung ergeben, der natürlich viel stärker so an sozialen Fragen, an Fragen eben auch der Ungleichheit, Fragen von Minderheit und Mehrheit in der Gesellschaft orientiert ist.
Also meine Beobachtung in diesem Bereich ist, dass diese interkulturellen Bildungsangebote, Lernangebote verschiedenster Art, interkulturelle Trainings vor allem, gerade von den Angehörigen der sogenannten Mehrheitsgesellschaft oft gelobt werden. Also Sie sagen, das ist toll, dass wir uns mit diesen Dingen beschäftigen. Und Sie sehen darin auch so quasi eine politisch richtige Richtung, also einen politisch guten Schritt, ja, einen Fortschritt sozusagen. Ja. Hingegen hört man gerade von den Selbstorganisationen, von Migrantinnen, Migranten, von Minderheiten insgesamt, dass das Konzept der Interkulturalität teilweise auch dazu diene, sozusagen die Bilder, die Klischees, die Stereotype über die Kulturen, über die sogenannten Kulturen, doch eher verfestigen, doch eher festschreiben. Weil wenn man davon ausgeht, dass interkulturelle Begegnung eine Begegnung zwischen mindestens zwei Personen sei, die ja angeblich aus zwei unterschiedlichen Kulturen kämen, da stellt sich tatsächlich die Frage, ob man nicht dadurch genau die kritische Betrachtung dieser Zugehörigkeit, dass jemand eben einer Kultur angehöre, nicht ein bisschen aus den Augen verliert. Also geht man nicht zu sehr davon aus, dass es so fertige Kultureinheiten gibt und man kommt aus diesen Kulturen, weil man irgendwo geboren wurde oder in einer Familie aufgewachsen ist, wo eine Sprache gesprochen wird, die mit dieser Kultur identifiziert wird, und dass man dann eben sozusagen auch der Träger oder Trägerin dieser Kultur ist in einer Begegnung.
Ja, also wie siehst gut, du das? Gut ja. gemeint heißt ja nicht immer, dass es dann auch wirklich gut gemacht ist oder ja. dass man auch wirklich alle Auswirkungen dessen, was man tut, mitbedacht hat. Und das sind ja gesellschaftliche Auswirkungen, von denen wir hier sprechen oder die du hier angesprochen hast. Ich beobachte so eine Art Dilemma in diesem ganzen Bereich der interkulturellen Bildung. Wir haben, als das Thema noch nicht so sozusagen ein so bekanntes war, jetzt, ich nehme an, du wirst ja auch vom interkulturellen Dialog dann sprechen, ja, das ist ja heute ein Schlagwort, das war vor 5, 6 Jahren noch nicht so bekannt. Ja. Mhm. Damals war es unsere Aufgabe, wenn wir in diesem Bereich tätig waren, immer wieder zu betonen, dass es wichtig ist, auf den kulturellen Aspekt zu achten. Ja. Also auch auf die Unterschiede zu achten. Ja. Dass es auch, wenn man mit Zielgruppen arbeitet, in Trainings oder im Unterricht, man sich darauf einstellen muss, dass es da andere Gewohnheiten gibt, andere Lernmuster zum Beispiel oder Lernstile oder andere Kommunikationsmöglichkeiten. Mhm. Ja? Das heißt, wir aus dieser interkulturellen Perspektive haben wir immer Kultur betont. Ja. Ja? Nun hat es aber gesamtgesellschaftlich eine Dynamik bekommen, ja? Die wir heute eben Kulturalisierung nennen. Mhm. Das heißt, die Kultur wurde sozusagen, es war zuerst zu wenig Kultur, jetzt ist die Gegentendenz eingetreten, Kultur wird eigentlich überbetont. Mhm. Ja? Sodass die sich damit kritisch beschäftigen, sagen, naja, Achtung, wir können jetzt nicht alle Probleme kulturalisieren und auf Kultur oder oft im Diskurs zur Zeit eben auch auf Religion, ja, was sehr stark Thema ist, auf Kultur oder Religion zurückführen, sondern wir müssen da auch schauen, was steht denn eigentlich dahinter? Das sind ja vielleicht das sind ökonomische, soziale Probleme. Also dieser Diskurs um Kultur, dieses Dilemma, in dem stehen wir. Ja? Ja. Also es muss sozusagen das richtige Maß sein, ja? Wie viel müssen wir auf Kultur achten, aber wo müssen wir sollten wir uns nicht nur auf Kultur festschreiben und dann natürlich nicht auf eine Vorstellung davon, dass Kultur nationale Kulturen sind oder etwas Festgeschriebenes ist und dass eine Zugehörigkeit festgeschrieben ist. Ja?
Das heißt, es gilt einerseits, sich natürlich mit dem Kulturbegriff auseinanderzusetzen, mit den vor allem heutigen Konnotationen des Begriffs, das heißt Kultur verstanden als Nationalkultur etc. Und Kultur ja gewissermaßen ein bisschen als eine Gefängniszelle sozusagen, in die man hineingeboren wird und aus der es nie eine Befreiung gibt sozusagen. Andererseits ist es, ja, wie du sagst, notwendig sozusagen die Kulturalität bestimmter Dinge, bestimmter Phänomene auch anzuerkennen und sowohl in die Analyse einzubringen, als auch natürlich in die verschiedensten zwischenmenschlichen und, sagen wir, sozialen insgesamt Beziehungen. Eine andere Sache wahrscheinlich ist, auf die wird oft auch, das wird auch oft thematisiert, die Frage, ob Kultur nicht andere Identitäten, also die kulturelle Identität, andere Identitäten, wie zum Beispiel, was weiß ich, soziale Identitäten, Geschlechtsidentitäten, verschiedene Formen von auch sprachlichen Identitäten, die nicht jetzt unbedingt eins zu eins mit Kultur zu übersetzen wären, oder religiösen etc. Und natürlich auch die wirtschaftlichen Verhältnisse, Machtverhältnisse und so weiter, überlagert. Das heißt, dass man Dinge, die früher vielleicht in einer etwas komplexen Art und Weise verstanden wurden, analysiert wurden, durch Kulturbegriff sozusagen, wie du auch gesagt hast, kulturalisiert werden. Und da gilt es wahrscheinlich auch, wieder einmal auf diese Zusammenhänge zu schauen. Wie korreliert Kultur mit Wirtschaft, mit Politik, mit Geschlecht und so weiter. Also ich denke, das ist auch ein bisschen die Richtung. Da sind wir uns einig. Ja, dann hören wir gleich wieder eine Musiknummer, weil das ist immer gut, wenn man einen Konsens hat, das mit Musik zu besiegeln. Was wird jetzt kommen?
Also das Stück, das ich mitgebracht habe, ist vielleicht eines, das auch veranschaulicht, dass dieser Kulturbegriff oder dieser Kulturbegriff sozusagen als Gefängnis oder Kulturen als etwas Abgeschlossenes eigentlich nicht Realität ist und auch nie war. Es ist sozusagen ein World-Music-Stück, das auf einer CD von Quadro Nuevo gefunden habe, die heißt Mocha Flor. Mhm. Und da geht es um die Geschichte des Cafés, der ja sozusagen gereist ist aus dem sogenannten Orient nach Europa. Also eigentlich sozusagen die Kulturen immer schon verbunden hat. Also dieses klassische Bild der Transkulturalität. Das Stück heißt O Saracino.
Philosophische Brocken, interkulturell auch, nächstes Jahr. Hakan Gürses im Gespräch mit Sabine Eid über Interkulturalität. Wie es eben auch im Titel ein bisschen anklingt, wir befinden uns noch ein paar Monate sozusagen, im Europäischen Jahr des interkulturellen Dialogs 2008. Viele können das wahrscheinlich nicht mehr hören, teilweise wir auch, aber ist es immer noch sozusagen die Möglichkeit gegeben, bis Ende des Jahres in den interkulturellen interkulturellen Dialog einzutreten sozusagen, weil darauf bezieht sich auch ein bisschen das Titel, wie es nächstes Jahr sein wird, weil heuer haben wir ja so etwas wie eine Explosion sozusagen von interkulturellen Projekten, Diskussionen, also du bist, glaube ich, auch hier rumgereist, ziemlich in Österreich. Für mich war das auch der Fall. Ja. Also alle, die zu diesem Thema etwas länger als ein Jahr arbeiten, sozusagen als in diesem Jahr, wurden ständig eingeladen. Es gab vieles. Bleiben wir deswegen zunächst einmal beim Begriff des interkulturellen Dialogs. Aber zunächst möchte ich dich bitten, mir vielleicht ein bisschen deine Beobachtungen zu schildern. Wie hast du dieses Jahr wahrgenommen, die ganzen Aktivitäten, die passiert sind? Oder was hast du besonders auch?
Du hast gesagt, das ist die Frage, ob man das überhaupt noch hören kann. Also ja, des interkulturellen Dialogs. Ich frage mich, wer hört denn das jetzt? Oder wer ist sich denn bewusst, dass heuer das Jahr des interkulturellen Dialogs ist? Denn es gab letztes Jahr auch ein Themenjahr, soviel ich weiß, das Jahr der Chancengleichheit. Das hat zwar auch mit interkulturellen, also sozusagen ein nahes Thema, aber nachdem ich mich nicht so intensiv damit beschäftigt habe, habe ich dieses Jahr sehr, sehr wenig wahrgenommen. Ja. Heuer ist sozusagen unser Jahr dran. Ja. Und das nehme ich natürlich stärker wahr. Ich frage mich aber schon sehr stark, wie stark das über die Community oder über die Personen, wie du sagst, die sich ohnehin schon mit dem Thema beschäftigt haben, hinauswirkt. Und das ist ja eigentlich, und das habe ich erst dann verstanden, als ich begonnen habe, mich damit zu beschäftigen, das ist ja eigentlich das Ziel dieses Jahres. Ich dachte ja ursprünglich, es geht darum, jetzt Projekte und Initiativen, die bereits bestehen, zu fördern, auch finanziell zu fördern. Offenbar gibt es irgendwie, sobald man EU hört, irgendwo diese Hoffnung,
das Geld, ja.
dass es da auch um Projektförderungen geht. Ja. Dann ist aber klar geworden, es geht um Kampagnen. Also es geht darum, diesen Begriff bekannt zu machen und das möglichst europaweit und natürlich auch in Österreich. In Österreich war das auch für die Initiativen, die in dem Bereich tätig sind, eine Möglichkeit, ihre Tätigkeit bekannt zu machen. Mhm. Ja? Ich denke auch die freien Radios, soviel ich weiß, waren da an einem Projekt beteiligt. Das war eine recht zentral organisierte Sache aus dem Bildungsministerium. Das hat eingeladen, sich an einer österreichweiten Tour, einer sogenannten Dialogtour zu beteiligen. Und da gab es in den verschiedenen Bundesländern, Bundeshauptstädten, Landeshauptstädten die Möglichkeit, sich zu präsentieren. Ja. Also ich denke, so wie du sagst, wir sind alle viel herumgekommen, wir haben dazu diskutiert, wir haben dazu gesprochen. Also was sicher gelungen ist, ist das sichtbar zu machen, dass sehr viel getan wird zum Thema Interkulturalität in Österreich. Ich denke, wir haben untereinander auch einiges voneinander erfahren, wer hier überhaupt alle tätig ist. Die Außenwirkung kann ich selber nur so beurteilen. Ich war bei einer solchen Veranstaltung der Dialogtour. Ich weiß, dass dort sehr viele Schulen eingeladen waren. Das war nämlich vormittags und die Schulen sollten dort ihre Exkursionen hinmachen. Ja. Wie weit das aber darüber hinaus, also über unsere Community sozusagen hinausgewirkt hat, das ist schon auch fraglich, würde ich sagen.
Ja. Es gibt jetzt immer so Bilder zu irgendwelchen großen Begriffen. Also ich meine, so Bilder, ich kann mir sogar so unter einigen Begriffen, oder wenn ich mir einige Begriffe von Hegel zum Beispiel anschaue oder so, so wie Geist, Weltgeist und so, Bilder machen irgendwie. Das ist, ich meine, vielleicht ist so meine Denkweise.
So ein Bild vom Geist.
Ein Bild vom Weltgeist, der so immer fortschreitet. Aber hast du irgendein Bild zum interkulturellen Dialog? Also ich habe mir das oft versucht so vorzustellen, bildlich. Es sind mir immer irgendwelche Bilder in den Sinn gekommen, die irgendwie teilweise vielleicht doch sehr karikierend waren, so Leute, die am grünen Tisch sitzen, Leute, die auf Tagungen aufeinandertreffen, also doch sehr akademisch vorbelastete Bilder sozusagen. Was sind so deine Bilder oder was verstehst du unter diesem Begriff interkultureller Dialog?
Ja, natürlich ruft das sofort ein Bild hervor. Da sitzen Menschen einander gegenüber im Gespräch. Das ist ja im Austausch, im Miteinander. Ja, das ist ja ein schönes Bild. Aber so wie du sagst, wenn man sagt interkultureller Dialog, dann ist immer die Frage, wer spricht hier mit wem? Ja, wo findet denn das statt? Ja, kann man da, sind wir wieder bei diesem Kulturbegriff, können Kulturen miteinander in Dialog treten? Da wird es dann doch wieder sehr, sehr abstrakt, diese Vorstellung. Also es ist eigentlich ein Begriff, der doch recht abgehoben bleibt, der eine schöne Situation beschreibt, die aber vielleicht auch ein positives Bild sein kann, die man aber doch so hinterfragen muss. Ja? Weil ich glaube, dass man das, was eigentlich die Interkulturalität ausmacht, eben nicht in einem Bild fassen kann. Ich sehe das eher sozusagen in der Beziehung. Ja? Also das, was in der Beziehung dazwischen passiert. Also das Inter weist ja auch darauf hin. Ja? Und dass gerade das, was in den Beziehungen passiert, nicht so leicht zu fassen ist. Ja? Da kann ich auch nicht wirklich sagen, das lässt sich in einem Bild beschreiben, aber gerade das wäre es wert, sich damit auseinanderzusetzen und darüber zu reflektieren. Ja?
Es ist so, dass es gibt so Begriffe wie Klasse zum Beispiel, so die alten Begriffe, die Massen bewegt haben und heute noch, bewegen könnten, aber es nicht tun wahrscheinlich. Es gibt Begriffe, die tatsächlich Menschen zusammenbringen. Wenn man sie hört, also vielleicht geht es mir nur so, habe ich so ein bisschen ein Kribbeln schon irgendwie im Bauch und im Kopf, weiß ich nicht, ob es so ein Kribbeln gibt. Aber auf jeden Fall sind das, wie soll man sagen, Begriffe, die einen bewegen gewissermaßen. Und immer wenn ich interkultureller Dialog höre, also dieses Wort höre, dann habe ich das Gefühl, das wirkt wie ein Sedativum irgendwie auf mich. Also es ist immer so alles schön, gut und genau da hört das Gespräch eigentlich auf, wenn man vom interkulturellen Dialog redet.
Ja.
Geht es dir auch
also,
so, oder?
Ich kenne das so, dass es gibt diese schöne Seite der Interkulturalität, mit der habe ich ja auch heute begonnen, mit diesen Faszinationen, mit den schönen Erlebnissen, mit den schönen Vorstellungen, die man auch mit Interkulturalität verbindet. Und dann gibt es die nicht so schöne, die vielleicht realistischere Seite tatsächlicher Interkulturalität, des Zusammentreffens von Konflikten und so weiter. Ja? Und der interkulturelle Dialog gehört natürlich zu diesem schönen Bild. Und ein Herbeireden des interkulturellen Dialogs oder Herbeiwünschen des interkulturellen Dialogs kann nicht darüber hinwegtauschen, dass es da einfach sehr viele Tabus gibt, also sehr viele Dinge, über die wir eben gerade nicht sprechen oder wo wir das sprechen. Und da denke ich, ist das auch wieder ein politisches Thema, weil du ja auch Thema Klasse zum Beispiel angesprochen hast. Ja. Sozusagen die Frage, wer spricht wie über Interkulturalität und wem überlassen wir auch das Sprechen zu diesem Thema, ja, also zum Thema Ausländer. Und ich denke, dass es da, ich glaube, da sind wir uns auch einig, dass es sehr wichtig ist, wie Sprache eben Realität schafft und wie wir auch über die anderen, über uns selbst sprechen, wie wir miteinander sprechen, ja, auch im öffentlichen Raum vor allem.
Darf ich dich trotzdem aber dann fragen, wieso bist du noch sozusagen, also was erwartest du dir von zum Beispiel interkulturellen Bildungsangeboten, in diesem Bereich bist du tätig, aber überhaupt von der Interkulturalität und auch vom interkulturellen Dialog, also was sind deine Erwartungen? Ich weiß, dass du sie jetzt nicht alle aufzählen kannst, aber...
Naja, dass es schwierig ist, das heißt ja noch nicht, oder dass man es kritisiert, heißt ja noch nicht, dass man das Ganze über Bord werfen sollte. Ja? Ich glaube, man sollte den Begriff, man sollte die Auseinandersetzung nicht über Bord werfen. Man sollte aber auch nicht rein pragmatisch jetzt übergehen, zu sagen, na gut, wir machen halt Trainings, ja, und das ist auch ein Markt, der dabei entsteht. Das wäre natürlich auch zu eng gefasst. Ja? Ich glaube, man sollte drüber nachdenken und Ich glaube, dass die Stärke und die große Stärke, die in der Beschäftigung mit Kultur, Interkulturalität liegt, dass es uns einfach zur Selbstreflexion anregt. Mhm. Also ich sehe es einfach als einen Verweis darauf, über uns selbst, jeder über sich, über die Gesellschaft, über alle die Zugehörigkeiten, die Verhältnisse, von denen du gesprochen hast, noch einmal neu nachzudenken. Ja. Ja, wir haben also früher vielleicht unter dem Thema Frau in der Gesellschaft oder Klasse nachgedacht. Ja. Heute nehmen wir uns diesen Begriff der Interkulturalität stärker ins Auge und sehen dadurch wieder andere Dinge. Also ich denke, es ist einfach ein Verweis, eine Reflexionsmöglichkeit, durch den wir wieder neue Dinge sehen. Und das ist es wert. Ja. Es ist auch wert, darüber nachzudenken.
Und wahrscheinlich auch über dieses Jahr, das irgendwann mal doch auch zu Ende neigen wird, hinaus.
Hinaus,
ja. Okay, hören wir uns das nächste Stück an. Vielleicht ganz kurz ansagen.
Ja, die Tango Revolution, die verbindet jetzt auch vielleicht nochmal das Politische. Ja. Ein Stück von Astor Piazzolla, La Primera Palabra.
Madre mía, ya navego tu placenta, voy braceando por tu carne, siento ganas de nacer en la orilla de tu lengua, dame puertas compañera, que entre todas tus palabras la primera yo seré. Te golpeo la saliva con un toro de seis cuerdas, del costado emocionante de tu boca naceré. Madre, armame, grito andante, con las armas que calientan los milongas de Chupán, los bembones de Guillén. América, parime bien, América, gritame bien, y América, cántame en español. América, parime bien, América.
Lass mal noch eine halbe Minute laufen und dann tun wir doch
América, cántame en español. Posados en tu sangre igual que yo, los pájaros de la revolución esperan que nos digas cómo son la letra y la tonada de tu fe. América, cántame bien, América, grítame bien, y América, parime en español.
Ja, also in diesem letzten Block unseres Gesprächs im Rahmen der Sendereihe Philosophische Brocken werden Sabine Eid und ich, Hakan Gürses, ein wenig noch versuchen, so einen Ausblick vielleicht zu schaffen in diesem Zusammenhang, nämlich Interkulturalität auch nächstes Jahr. Aber vorher gibt es etwas, was wir schon angesprochen haben, nämlich dein Aufenthalt in Benin im Rahmen eines Projektes, das sozusagen so ein bisschen eine Schnittstelle, einen Schnittpunkt markiert zwischen Entwicklungspolitik, damit natürlich Politik und Entwicklung und Interkulturalität.
Ja, wir sind jetzt schon wieder in der Vergangenheit gelandet, ich merke das. Ja, und bei der Revolution auch noch einmal, denn in Benin gab es ja 1989 eine sanfte Revolution von einer Diktatur, also von einem diktatorischen System zu einem demokratischen System. Mhm. Und die Zivilgesellschaft hat sich da aus einer Demokratiebewegung heraus entwickelt, es haben sich NGOs entwickelt. Und eine dieser NGOs hieß Afrika Obota und die hat begonnen, ein Programm für politische Bildung aufzubauen. Benin war da so in der internationalen Entwicklungszusammenarbeit ein Musterland für Demokratie und wurde auch von verschiedenen Geberinstitutionen deswegen gestützt und so auch diese Institution. Und ich bin dorthin gekommen eben als Beraterin zu dieser NGO, um sie bei diesem Programm für politische Bildung zu unterstützen. Ja. Da gab es verschiedene Aktivitäten. Es gab zum Beispiel eine Fernsehsendung, in der Grundrechte, demokratische Grundregeln thematisiert wurden auf verschiedenen Ebenen mit Sketches, mit Theaterstücken, mit Reportagen, mit Diskussionen und so weiter. Ja. Und die Frage, die ich mir da immer gestellt habe, war natürlich ist die Frage, kann jetzt dieses demokratische System oder das Verständnis von Demokratie, mit dem ich jetzt aus Europa, aus Österreich gekommen bin, kann ich das jetzt hier einfach so anwenden? Mhm. Ja? Bin das erste Mal drauf gekommen, dass das System, das in Benin übernommen worden ist, das französische System war. Und das war mir recht fremd, als zentralistisches System, im Unterschied zu unserem föderalistischen System. Das war sozusagen, ich habe in Afrika dieses Bewusstsein dann bekommen, ja, für einen Unterschied in Europa. Es war auch klar, dass seitens der Beniner, also meiner Kollegen, hohe Erwartungen gab an das System. Also die wollten das gerne übernehmen. Und es war dann teilweise so, dass ich eher kritisch hinterfragt habe, was denn dieses demokratische System denn auch wirklich leisten kann und ob es auch wirklich mit den Lebensrealitäten des Landes, der Landbevölkerung zu tun hat. Mhm. Ja, dass ich das vielleicht teilweise stärker hinterfragt habe als meine beninischen Kollegen. Ich denke aber, dass es ein ganz wichtiger Prozess war, dass wir uns dort auseinandergesetzt haben. Ein ganz wichtiger Prozess, dass das Thema aktiv von der Zivilgesellschaft dort getragen wurde, dass es also Leute gab, die in der Zivilgesellschaft aktiv geworden sind, die Netzwerke gegründet haben. Die NGO hat zum Beispiel zur Begleitung der Wahlen, also der Nationalrats, sozusagen der Parlamentswahlen, ein Netzwerk von NGOs gegründet, die für ein Netzwerk für friedliche und transparente Wahlen. Ja, und die haben Ausbildung gemacht, die haben über Wahlvorgänge informiert, die haben auch Wahlbeobachtung selbst gemacht. Und ich glaube, dass das einer der Gründe war, warum auch, jetzt sind sie ja doch schon fast 20 Jahre, warum auch in Wien, in Benin.
In Benin, ja.
Das war ein kleiner Sprung, ein großer Sprung. Dieses System auch sozusagen auf Vertrauen langsam stößt, glaube ich, ja, dass es da eine doch recht stabile Entwicklung gibt. Aber das war, glaube ich, nur möglich, weil das nicht nur von außen getragen wurde, also im Sinne wirklich dieser Entwicklungszusammenarbeit von außen kam, sondern weil es ein Prozess war, der von innen gekommen ist, aus einer eigenen Demokratiebewegung und auch diese Demokratie Bewegung zivilgesellschaftlich sich weiterentwickelt hat. Und unsere Aufgabe und unsere Möglichkeit war, dann nur einfach als, so habe ich meine Rolle verstanden, als Reflexionspartner zur Verfügung zu stehen. Ja, mit meinen Gedanken dazu, mit meinen Erfahrungen dazu. So würde ich auch die Rolle oder die Möglichkeiten innerhalb so einer Entwicklungszusammenarbeit eben auch verstehen.
Ja?
Ja, und umgekehrt sozusagen natürlich auch mitnehmen, das Nachdenken über dem, was Demokratie bei uns bedeutet und sozusagen wieder zurück zu überlegen, zurück zu übernehmen, diese Überlegungen, was bedeutet das, wie gehen wir mit unserem Rechtssystem um.
Ja. Also im Vorfeld habe ich mir auch Teile dieses Projektes angeschaut, also diese Sketches zum Beispiel, die für das Fernsehen damals ihr gemacht habt, vorbereitet habt. Für mich ist es ein Projekt, wo eben, also das ist für mich so ein Fazit sozusagen bei diesem Projekt, dass das Politische gepaart sozusagen mit einem interkulturellen Blick, mit einer interkulturellen Perspektive wahrscheinlich doch mehr bewirkt als sozusagen Interkulturalität pur oder in diesen Zusammenhängen eben Politik oder Entwicklungszusammenarbeit pur sozusagen. Also das ist das, was ich da von dem Ganzen sozusagen ein bisschen gelernt habe auch. Vielleicht eine allerletzte kurze Frage und bitte dich auch um eine kurze Antwort. Wir sind so ziemlich am Ende unserer Zeit. Was ist deine Einschätzung? Wie werden interkulturelle Projekte, die in Österreich jetzt doch in diesem Jahr doch sehr stark auch wenn es nur in einer Community war, wie du auch erwähnt hast, doch sehr stark irgendwie im Vordergrund gestanden sind. Wie wird es weitergehen? Was ist deine Einschätzung? Was wird sein?
Also wie schon gesagt, was es gebracht hat, ist, dass wir sichtbar geworden sind, sichtbarer geworden sind und dass wir mit einer Vernetzung begonnen haben. Das ist auch eine Initiative, die wir beide zum Beispiel gemeinsam auch unterstützt haben, die Donau-Universität, die Österreichische Gesellschaft für politische Bildung, das Interkulturelle Zentrum in Wien. Wir wollen an einer Vernetzung von all denen, die im Bereich interkultureller Bildung und auch breiter, also interkulturellen Dialog tätig sind, tätig sein und da ein Netzwerk aufbauen. Und ich denke auch, dass es so weitergehen kann. Mhm. Das heißt, im Grunde ist das Gleiche wie in Benin. Ja, wenn wir das Thema, das habe ich gesagt, es ist wichtig, dass die Zivilgesellschaft dieses Thema weiterträgt, wenn wir nun als Akteure, als Akteurinnen das Thema weitertragen und selbst vernetzen, dann wird es auch weitergehen und dann werden wir auch zu kritischem Dialog untereinander, selbstkritischem Dialog kommen und dann auch, glaube ich, ausstrahlen und Wirkung zeigen.
Mhm. Ja, vielen Dank. Sagst du mir auch ganz schnell, sagst du uns ganz schnell die allerletzte Nummer an? Aber
das letzte Stück kommt aus Benin.
Ja.
Angélique Kidjo ist eine Sängerin aus Benin. Mhm. Sie singt auf ihrer CD Aye das Stück Aduma.
Sehr schön. Vielen Dank, Sabine Eid, dass du mit mir diese Dinge besprochen hast. Vielen Dank an die Technik, Enna. Diese Sendung können Sie auf der Webseite der Philosophischen Audiothek als Audiodatei herunterladen unter http ohne www.audiothek.philo.at. Einen schönen Nachmittag wünsche Ihnen Hakan Gürses.